Ich lese vor aus dem Alten Testament, Jesaja 25, die Verse 6 bis 12, ist das richtig? 25, 6 bis 10. Das große Freudenmahl. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er, also Gott, wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat es gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berge, Moab aber wird zertreten werden, wie Stroh in die Mistlache getreten wird. Jesaja 25, 6 bis 10. Und der Neutestament-Text heute ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 50 bis 58. Verwandlung der Gläubigen und Sieg über den Tod. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen und unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht in Jesaja 25. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen.
Heute schließen wir unsere Predigtreihe ab zum Thema das Glaubensbekenntnis und wir beenden es mit diesem Feuerwerk. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, an die Auferstehung von den Toten und an das ewige Leben. Amen. Ich möchte euch vorneweg heute einfach mitnehmen. Ich wandere gerne. Und irgendwann mal haben Silke, Annelie und ich so eine 3-Tages-Tour gemacht. Das begann unten am Fuß vom Fellhorn, dann musste man da hoch und dann konnten wir irgendwann mal den Heilbronner Weg laufen. Und wenn du an dem Fuß anfängst, dann kämpfst du dich dieses Fellhorn hoch, wo alle anderen Touris sich auch hochkämpfen. Das hat ganz breite Straßen oben drauf, sodass du auch mit einem Kinderwagen richtig gut drüber kommst. Und du kommst da an und ich finde, das Fellhorn ist öde. Aber du bist da oben und dann sagt der Annelie, guck mal, hier, da drüben, da wollen wir hin. Und du siehst diese Bergkämme und du siehst auf einmal diesen einen Berg, der noch ein bisschen höher ist. Und du weißt, boah, wenn wir dann diesen Weg gegangen sein werden, dann werden wir da ankommen. Und dein Blick weitet sich und du sagst, wow, das ist der Weg, den wir gehen werden. Und ich habe auf dem Herzen für heute, dass Gott heute unseren Blick erheben möchte. Es ist heute dieser Gottesdienst, ist wie so ein Fellhorn. Ich hoffe, dass er für euch ein bisschen schöner ist, als ich das Fellhorn fand. Aber es ist ein Ort, wo man steht und wo Gott einfach mal sagt, ich möchte nicht, dass du nur nach vorne guckst. Was ist dein nächster Schritt? Wo gehst du hin? Sondern ich möchte, dass du siehst, was ist das Ziel? Wo ist der Gipfel? Wo führt dein Lebensweg hin? Was visierst du an? Deswegen erhebt heute euren Kopf und blickt in die Ferne. Wandern macht so viel mehr Spaß, wenn man einmal in die Ferne geblickt hat, wenn man sieht, was da, wo man hin will, wo das Ziel ist. Dieser schneebedeckte Gipfel, Gipfelkreuz obendrauf, ja, da geht dir das Herz auf. Und ab dem Moment, wo du weißt, da will ich hin, es ist für dich nicht mehr schlimm, dass du weißt, okay, jetzt gehe ich erstmal hier ins Tal durch, dann kommt so eine Portion Latschenkiefern, die werden mir die Waden zerkratzen, dann kommt ein Geröllfeld, da werde ich drüber krabbeln. Mein Rucksack wird schwer werden, meine Füße werden blasig werden, mitten auf dem Weg werde ich mir denken, warum nur? All das verliert in dem Moment, wo du da rausblickst und sagst, oh, da will ich hin. Verliert an Bedeutung und auf dem Weg erinnerst du dich immer wieder, hey, ich habe ein Ziel. Ich laufe hier nicht nur rum, weil es mir Spaß macht oder es macht mir eben keinen Spaß, sondern ich will zu diesem Ziel hin. Und ich möchte euch heute also so ein Fenster aufmachen, dass wir gemeinsam auf unser Ziel schauen, dass wir unseren Gipfel anschauen, dass wir unser Lebensziel, und wir haben ein Lebensziel, jeder Einzelne von uns, dass das Gleiche ist, dass wir unser Lebensziel anblicken. Und von diesem Blick aus dann eine neue Motivation gewinnen, den Lebensweg so zu gehen, wie dein individueller Lebensweg ist. Der Weg zum Ziel ist, für jeder hat so ein bisschen eine andere Wanderstrecke. Aber wir wollen alle zum gleichen Ziel. Und wenn du jetzt dieses Ziel anguckst, das ewige Leben, ich glaube an die Auferstehung, ich glaube an das ewige Leben, ich glaube an die Vergebung der Schuld, dann möchte ich deine Aufmerksamkeit auf einen Aspekt richten an diesem Gipfelkreuz, der aus unserer Bibelstelle hervorgeht. Gott schenkt dir, wenn du auf diesem Gipfelkreuz stehst, als Geschenk einen neuen, einen unvergänglichen, einen unsterblichen Leib. Gott schenkt dir einen unvergänglichen, unsterblichen Leib und das ewige Leben. Das ist ein Gipfel, den es sich lohnt zu erklimmen. Und ich hatte die interessante Erfahrung, dass ich letzte Woche, so ein paar Tage, genau genommen drei, im Krankenhaus war. Nichts Wildes. Ja, ich bin kein Ding. Ab und an muss man dahin, um etwas reparieren zu lassen. Das habe ich gemacht. Aber ein Krankenhaus ist ein Ort, wo man über Vergänglichkeit nachdenken kann. Also das ist ein Ort, da trifft es ganz gut. Und ich fand es ganz lustig. Zu Beginn bekommt man dann so einen Fragenkatalog. Und ich habe mich gefühlt wie in der Schule. Und ich habe das alles, ja, Krankheiten, nein. Medikamentenbedarf, nein. Wackelige Zähne, nein. Ich habe den abgegeben mit so einem Grinsen auf dem Gesicht. Ich bin Beste, ne? Also so irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, wie blöd ist das denn? Das ist ja eigentlich, da musstest du ja jetzt nicht sehr viel zu leisten, um das so abzugeben. Aber in dem Moment, wo ich den abgegeben habe, war mir so klar, das wird nicht immer so sein, dass ich da überall munter meine Neins hinhaken kann und den da abgeben kann und der Arzt sich nur freut, weil er sich denkt, das wird easy. Und während ich darüber so nachgedacht habe, das fand ich so lustig, kam ein älteres Ehepaar, also er kam so auf seinen Krücken daher, schwer atmend, und seine Frau raunte ihm noch zu. Sag nicht, dass du kurzatmig bist, sonst müssen wir noch zum Kardiologen. Und ich fand das so lustig, weil ich dachte mir, das werden die merken. Also davon bin ich überzeugt. Aber das, da habe ich gedacht, ja, irgendwann mal wirst du nicht mehr diesen Fragebogen abhaken und einfach nur denken, hey Beste, gucken Sie sich an, wie toll ich bin. Sondern du wirst bei jedem zweiten Ding denken, oh nein, das auch noch. Ja, das habe ich auch noch. Und dazu kommt das noch. Und als ich da in dem Krankenzimmer war, habe ich so eine nette Patientin kennengelernt. Und die Frau war über 70 und ich habe mich mit ihr eine Weile unterhalten und du stellst fest, ey, boah, kaputte Bandscheiben, Gicht, Rheuma, das Leben wird beschwerlich. Eine andere Patientin hatte die zweifelhafte Freude, ihre Gallensteine rausgemacht zu bekommen. Also du sitzt einfach nur da und ich sage euch jetzt etwas, das werdet ihr so noch nie gehört haben. Besser wie es jetzt ist, wird's langfristig nicht mehr. Und Ich saß da nur drin und mir ist so bewusst geworden, hey, das ist Vergänglichkeit. Wenn du irgendwo mit dem Auto an der Straße stehst und du siehst, wie so eine Frau mit ihrem Rollator dann langsam über den Zebrastreifen sich bewegt, denkst du dir, hey, heute bin ich noch diejenige, die hier im Auto sitzt und ihre Kinder irgendwie irgendwo hinbringen muss. Aber morgen schon bin ich diejenige, die langsam mit ihrem Rollator da über das Ding gehen wird und es wird Leute nach mir kommen. Die werden anhalten und werden sich fragen, wann hat sie es denn jetzt endlich geschafft? Das alles habe ich mir nicht gedacht. Ich hatte Zeit. Ja? Das alles, um euch zu sagen, was ihr längst wisst, aber was wir gerne verdrängen. Du bist vergänglich. Du glaubst es mir nicht? Schau mal auf deinen Arm. Guck mal ganz genau, müsst ihr jetzt machen. Schau mal auf deinen Arm. Jede Zelle, die du da siehst, ist irgendwo in ihrem Vergänglichkeitsprozess. Vielleicht ist sie im Aufbau, vielleicht ist sie im Höhepunkt, vielleicht ist sie schon abgestorben. Du bist vergänglich. Und du kannst so viel Sport machen, wie du willst. Und du kannst dich zuckerfrei ernähren. Und du kannst sonst was tun. Und es ist gut, das zu tun. Aber wir werden es nicht schaffen, dass am Ende unseres Lebens nicht der Tod steht. Dass am Ende unseres Lebens nicht die Vergänglichkeit siegen wird. Irgendwann mal wird es kommen. Und vielleicht bist du auch an dem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, hey, so weit ist das gar nicht von mir weg. Ich habe Schmerzen. Ich lebe mit Einschränkungen. Ja, für mich sind Tage eine Qual. Wenn wir bis zu dem Punkt gucken und sich das anschauen, dann würde ich sagen, hey, das ist deprimierend. Das ist schrecklich. Das ist nichts, was wir hören wollen. Und in diesen Moment hinein, wenn wir an den Punkt kommen und sagen, es wird nie besser werden, ja, vielleicht werde ich die Schmerzen, die ich jetzt habe, mein Leben lang noch haben, kommt Gott rein. Und Paulus eröffnet ein unfassbares Geschenk, etwas, das kann man nicht glauben, das kann man fast nicht halten, es ist so groß. Er sagt, du bekommst einen unvergänglichen, unsterblichen Körper. Ich weiß nicht, ja, guck dir das an, guck an, aus was du bestehst und sei dir gewiss, dass alles wird vergehen. Und Gott sagt dir, ja, der alte Körper wird es nicht ewig machen. Du bekommst einen neuen. Du bekommst einen neuen, unvergänglichen, unsterblichen Körper. Amen. Danke. Amen. Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt wieder auf unseren Arm gucken, ich weiß nicht, wie das sein wird. Wir können uns noch nicht vorstellen, aus was Gott sowas macht. Aber du wirst dann auf deinen Körper blicken und du wirst ihn anschauen. Du wirst wissen, er ist 100% perfekt. Er ist perfekt gemacht von Gott. Da ist kein Schmerz mehr. Da ist keine Einschränkung mehr. Da ist kein Alter mehr. Da ist keine Behinderung mehr, da ist nichts mehr, was dein Leben hier auf Erden schwer macht, wird dann noch da sein, sondern du wirst mit diesem unvergänglichen, unsterblichen Körper perfekt sein, um Gott anzubeten. Und es wird dich nichts mehr hindern, du wirst eine tolle Stimme haben, singen wird Spaß machen. Ja, eventuell, ich stelle mir immer vor, ich finde es toll, wenn man tanzen kann, wenn man so ein Ballett sieht oder so und sich denkt, das muss toll sein. Und ich kann mir auch in meinem Gedanken total gut vorstellen, wie ich so einen Spagat mache und dann irgendwie so einen Flickflack zur Freude des Herrn. Ich kann es mir vorstellen, ich kann es nicht tun. Ja, mir ist ganz klar, wie limitiert ich bin. Aber ich weiß, wenn wir diesen neuen, diesen unvergänglichen, diesen Leib haben werden, dann werden wir Gott auf eine Art und Weise anbeten können, wie wir es jetzt uns nur träumen können. Wir werden tanzen können für Gott. Wir werden singen können für Gott. Es wird Anbetungsmöglichkeiten geben, die können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Und es wird unglaublich werden. Und du musst nicht mehr gucken, was kann ich nicht. Dann wirst du nur noch sehen, hey Gott, ich kann dir alles hinwerfen und alles wird zu dir hinfließen. Es wird ein Riesenlobpreis sein. ich möchte diesen Leib. Ich möchte mich auf diesen Leib freuen. Ich möchte für mich und ich möchte für dich, dass du so einen Blick auf diesen Berggipfel tust und siehst, was Gott für dich bereitet hat. Wo du hingehst, egal durch welches Tal du gerade eben durchgehst. Und dieser Auferstehungsleib, den Gott dir geben möchte, der ist nicht einfach nur eine konservierte Version von dem Körper, den du jetzt schon hast. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch den Film Lego gesehen hat. Lego Movie, danke. Aber da kippt man einfach nur über das Lego-Männchen so Kleber drüber, damit er so bleibt, wie der sein muss. Gott kippt nicht über dich Kleber drüber und macht dich starr, sondern er gibt dir einen vollendet neuen, unvergänglichen Leib. Und es gibt so eine Sache, wo ich finde, die bringt Gott in der Bibel auch, wo man das schon mal ein bisschen spüren kann. Denkt mal an ein Gerstenkorn. Das ist Weizen mit so langen Grannen dran. Oder denkt von mir an ein Weizenkorn, wenn ihr jetzt nicht so landwirtschaftlich bewandert seid. Ihr habt dieses kleine Korn. Und dieses Korn, aus diesem Korn macht Gott eine Pflanze. Wenn wir nur dieses Korn sehen würden, und ich würde zu dir sagen, Simon, glaubst du, dieses Korn wird eine wunderschöne Pflanze werden, mit so langen Grannen dran, wo wenn du ein ganzes Feld von hast, der Wind so durchgeht und es wiegt sich so und es ist wunderschön. Und du hast es noch nie gesehen und du siehst nur dieses Korn. Dann musst du sagen, nee, glaube ich nicht. Vielleicht kann Gott das ein bisschen gelber machen oder ein bisschen größer oder so. Aber Gott macht aus diesem Weizenkorn etwas komplett Neues, das trotzdem die Identität vom Weizen hat. Das trotzdem 100% Weizenkorn ist. Und ich möchte das zusprechen. Gott wird am Ende deines Lebens aus dir etwas Neues machen, was deine Identität ist. Aber es wird unendlich viel schöner und toller sein als alles, was du jetzt bist. John Piper sagt auf Englisch, no matter where you are, when you love God, the best is yet to come. Oder von mir ein bisschen flapsig übersetzt, egal wie alt du bist, wenn du Jesus liebst, dann liegt das Beste noch vor dir. Hey, wow, das ist so viel Freude. Das Beste liegt vor dir. Als ich in dem Krankenhaus war, ich dachte, was für ein Vorrecht, zu sagen, nein, es ist eben nicht so, das Beste liegt hinter mir, das Beste liegt vor mir. Wenn ich eines Tages als Frau mit diesem Rollator über diese Straße humpeln werde, dann weiß ich, ich bin jetzt näher an dem Besten von meinem Leben, als damals, als ich in dem Kia saß und mich gefragt habe, wann die drüber ist. Ja, es wird besser. Das ist Freude. Und mit diesem Blick, wenn wir jetzt auf unsere Wanderung gucken, sehen wir, hey, ja, der Weg dahin geht durch Täler. Der Weg dahin ist manchmal mit einem Dschungel, wo man sich denkt, hey, ich komme da kaum mehr durch. Da sind tausend Sachen, die auf dich einstürmen. Du weißt nicht, wo du sie noch hinschieben sollst. Du hast den Eindruck, ich schaff's bald nicht mehr. Keep going. Geh weiter. Es lohnt sich. Halt fest. Halt aus. Bleib dran. In der Bibelstelle, die wir gehört haben, schreibt Paulus ganz am Anfang, das Vergängliche hat keine Möglichkeit, am Reich Gottes teilzunehmen. Das Vergängliche muss verändert werden. Mit dem Leib, den du hast, auch wenn wir es uns noch so sehr wünschen, und im Gebet hatten wir es auch, dass wir uns einfach wünschen würden, dass Gott da Zuckerguss drüber gießt und wir gleich so, wie wir sind, so hups, weiterhüpfen könnten. Das geht nicht. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Wir kommen um den Tod nicht rum. Jeder Mensch muss sterben, auch du, auch ich, wir alle. Aber in unserer Bibelstelle kommt der zweite tolle Punkt. Außer, dass du einen unvergänglichen, unsterblichen Leib bekommst. Der Tod hat keine Macht mehr über dich, denn deine Sünden sind dir vergeben. Das zweite Geschenk, das Gott dir gibt, ist, der Tod hat keine Macht mehr über dich, denn deine Sünden sind dir vergeben. Warum ist der Tod für jemanden, der an Jesus glaubt, etwas anderes als der Tod für jemanden, der nicht an Jesus glaubt. Ja, alle könnt mir diese Frage beantworten, aber ich möchte es auch nochmal mit euch gemeinsam durchdenken, weil wir uns das nicht oft genug vergewissern können, was für eine Hoffnung wir haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so den Eindruck, wir leben in einer Kultur, wo man über Tod und Sterben nicht viel spricht. Mehr über Leben und wie kann man länger leben und wie kann man gesünder leben und schöner leben. Ich glaube aber tatsächlich, dass man gar nicht so sehr Angst hat vor dem Sterben an sich, als vor dem Todsein. Was bedeutet es, tot zu sein? Eine Möglichkeit ist, hey, tot sein bedeutet totales Auflösen, verrotten, weg sein. Du bist nichtig. Das ist alles nichtig. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Oder eine zweite Möglichkeit ist, nach dem Tod kommt das Gericht. Nach dem Tod wird so einmal so ein Strich gezogen und man sagt, okay, mal gucken, ob du gut warst oder wie gut du warst und ob das reicht oder ob das nicht reicht. Und erstaunlicherweise in allen großen Weltreligionen, also Islam nehmen, könnt Hinduismus nehmen, könnt Buddhismus nehmen, du kannst irgendwas animistische Religion nehmen, da ist immer eine Frage, mein Leben jetzt und hier beeinflusst meine Zukunft. Und die allermeisten Menschen, die in so einem System drin sind, haben Angst, dass es nicht reicht. Was ist, wenn es nicht reicht? Was ist, wenn es nicht genug war? Wenn ich, ja, für alle, die Studenten sind, wenn ich statt einer 4 eine 4 minus habe. 4 minus ist gleichbedeutend mit 6, ist es völlig egal, du hast es nicht geschafft, ja. Was ist, wenn ich nicht rankomme? Und das gibt Angst, das muss in uns Angst auslösen. Eine Frage, die sich alle immer stellen, ist, ab wann ist man gut? Wo ist die Linie? Und Gott gibt die Antwort. Der macht das ganz, ganz, ganz einfach. Du bist dann gut, wenn du nicht ein einziges Mal gesündigt hast. Dann bist du gut. Damit haben wir eine klare Linie. Da müssen wir uns nicht überlegen, ist mein Nachbar besser als ich oder bin ich besser als mein Nachbar, sondern damit steht ganz klar, wenn du nicht ein einziges Mal gesündigt hast, dann bist du gut. Und ich möchte mir jetzt eine Freiwillige suchen, die ich mir vorhin schon ausgesucht habe, aber sie weiß es noch nicht. Liebe Luisa, komm doch mal her zu mir. Ja, komm doch mal hoch. Aber davor nimmst du mal dieses Töpfchen hier und stellst das mal bitte dahin. Stopp, ist gut, ja, da ist gut. Ja, genau dahin stellen, das ist hübsch. Ja, könnte funktionieren. Jetzt kommst du mal zu mir. Ihr alle habt schon mal gehört, Sünde heißt Ziel verfehlen. Habt ihr schon gehört, ne? Sünde heißt Ziel verfehlen. Und jetzt, wenn ich euch einfach fragen würde, an was ist immer dein erster Gedanke, wenn du Ziel verfehlen hörst? Also mein erster Gedanke ist ein Bogenschütze. Ein Bogenschütze, der hat so ein großes Dings da, weiß nicht, wie man die nennt, wo man drauf schießt. Und er hat so einen Köcher mit jeder Menge Pfeilen dabei und er zielt und wumm, Ziel verfehlt. Und mein Gedanke, mein natürlicher Gedanke ist, dann mache ich es halt nochmal. Ja, ich habe einen Köcher voll Pfeile, nehme ich den nächsten Pfeil, zzt, vielleicht wird es ja besser. Aber das ist nicht das Bild, wie Ziel verfehlen aussieht. Ich zeige euch jetzt mal, wie Ziel verfehlen aussieht. Luisa? Das ist ein Bio-Ei, okay? Das ist von glücklichen Hühnern. Und dieses Ei ist dein Leben. Okay? Das ist dein Leben. Und es liegt in deiner Hand, mit diesem Ei ewiges Leben zu bekommen. Das ist ganz einfach. Du musst dieses Ei einfach nur, ohne dass es kaputt geht, da drüben in diesen Becher reinwerfen. Wenn dir das gelingt, dann hast du dein Ziel nicht verfehlt, dann hast du dein Ziel getroffen und dann hast du ewiges Leben. Ist das so? Natürlich ist es so. So, ganz einfach dein Leben. Bitteschön. Ja! Schade, Luisa, tut mir leid. Du hast dein Ziel verfehlt. Dein Leben liegt jetzt da in mehreren Teilen mit gelbem Schmodder auf dem Boden. Ich danke dir, du darfst gehen. Ja. Ich finde es ein sehr interessantes Beispiel, um zu verstehen, was Ziel verfehlt heißt. Ziel verfehlt heißt nicht, okay, dann mache ich es halt nochmal, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Du hast nur ein Leben, eine einzige Sünde in deinem einen Leben und du hast dein Ziel verfehlt. Es ist völlig egal, ob dieses Ziel bedeutet, dass du ein bisschen neben diesem Eierbecher bist oder ob du ein bisschen mehr neben diesem Eierbecher bist oder ob du es gar direkt in die andere Richtung geworfen hast. Es ist das Ziel verfehlt. Und wenn du jetzt hörst, dass Paulus sagt, der Stachel des Todes ist die Sünde, weil nämlich die Sünde mit sich bringt, dass der Tod ein Anrecht auf dich hat, ja, dass du eben nicht ewiges Leben haben kannst, dann musst dir bewusst werden, du kannst es nicht schaffen. Es gibt keine Möglichkeit der Selbsterlösung. Aber wir lesen weiter. Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott schenkt uns den Sieg. Du bist völlig unfähig, dein Leben so zu leben, dass du von dir aus ewiges Leben kriegen könntest. Das ist nicht machbar. Und es kommt Jesus. Und er hat es geschafft. Er hat geschafft, dieses Ei so zu werfen, sein Leben so zu leben, dass es in diesen Eierbecher genau reingepasst hat. Er hat das Ziel getroffen. Und er kommt jetzt zu dir und er bietet dir an und sagt, hey, gib dein Leben in meine Hände. Und während du es wirfst, nimmt er es und er trägt es für dich, so dass es dann tatsächlich in diesen Eierbecher hineinkommt und heil ist. Und das macht er für uns, nicht wir. Er tut es. Dummerweise ist jetzt mein Eierbecher weg, sonst hätte ich das natürlich getan. Der Unterschied zwischen dir, die du oder der du an Jesus glaubst und jemandem, der nicht glaubt, ist, dir ist vergeben worden. Du brauchst keine Angst zu haben vor dem Tod, weil du weißt, alles, was du getan hast, Jesus hat dafür bezahlt. Jesus hat für dich bezahlt. Und dieses Vergebensein ist eine Zuversicht und ein Frieden, den wir nur durch Christus haben können. Das heißt, wenn du an dein Lebensende guckst, dann siehst du nicht all die Sachen, die kaputt gegangen sind und unwiederbringbar sind, sondern du siehst, dass dir ein unvergänglicher, unsterblicher Leib geschenkt wird, mit dem du dann in Ewigkeit weitergehen darfst. Und damit verliert der Tod jetzt schon seine Macht über dich. Ich glaube, wir können es gar nicht wertschätzen und gar nicht begreifen, was es heißt, dass wir keine Todesangst haben müssen. Wenn dein Leben sicher in Jesus Händen ist, brauchst du keine Angst vor dem Tod zu haben. Du musst nicht jeden Tag leben in der Angst davor, dass du eines Tages sterben wirst. Und wenn wir uns jetzt an das Gipfelkreuz erinnern, dann ist es so, dass du nicht denkst, hey, ich wandere jetzt diesen Weg entlang und wenn ich da oben angekommen bin, dann ist da ein tiefer Abgrund und schups, werde ich da einfach reingeschubst und fall dann da runter. Sondern du weißt, hey, ich werde jetzt diesen Weg da entlang kommen. Und wenn ich da oben an dem Gipfelkreuz ankomme, das ich bis jetzt sehen werde, dann wird sich vor mir eine neue Landschaft auftun, die viel schöner ist als alles, wo ich bisher gelaufen bin. Und ich werde einen neuen Weg gehen. Und er wird noch viel, viel, viel toller sein. Und es wird eine Freude sein, diesen Weg entlang zu gehen. Und weil Paulus ein unheimlich praktischer Typ ist, gibt er uns, nachdem er uns gezeigt hat, hey, guck, das, da willst du hin, das ist der Gipfel, das ist deine Zukunft, gibt er uns was an die Hand, wo er einfach sagt, und jetzt geh. Und das möchte ich auch machen. Drittens, hab jeden Tag dein Ziel im Blick. Um mal Goethe zu zitieren, das haben wir nicht so oft, Goethe hat gesagt, erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus. Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen. Leute, ihr habt heute wieder neu von dem klaren Ziel gehört, wo wir hinwollen. Es ist an uns, einen brennenden Wunsch zu haben, es zu erreichen. Zu sehen, hey, ich will diesen Wanderweg gehen und ich will nicht nach links und ich will nicht nach rechts und ich will nicht aufhören und ich möchte nicht irgendwo einkehren und nicht mehr weitergehen. Ich will auch nicht zurücklaufen, sondern ich möchte dahin kommen, was Gott für mich bereitet hat. Und Paulus sagt zu den Korinthern, er sagt zu mir und er sagt zu dir, halte unbeirrt an dem Glauben fest. Freunde, Geschwister, lass dich durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setze dich unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Du weißt, was du für den Herrn tust, ist nicht vergeblich. Du weißt, was du für den Herrn tust, ist nicht vergeblich. Leute, wir driften nicht durch unser Leben und irgendwann mal stellen wir fest, huch, ich bin ja tot, juhu, ich habe ewiges Leben. Sondern Gott gibt uns jetzt schon eine Ewigkeitsperspektive. Er zeigt uns jetzt schon, wo wir hin sollen. Und er gibt uns einen Weg vor, wo er sagt, und den sollst du gehen. Ich möchte euch ermutigen, geh den Weg, den Gott für dich hat. Geh den Weg, den Gott für dich hat. Paulus sagt, alles, was ihr dem Herrn tut, das ist nicht vergeblich. Und wenn ihr das umdreht, dann heißt alles, was ihr nicht dem Herrn tut, das ist vergeblich. Ich habe ein letztes Bild für euch. Und ihr könnt nachher mal einen meiner Söhne fragen und das fragen, was sie so in Taschen haben. Und sie werden euch einen Stein hochhalten und sie werden sagen, das ist ein Kristall. Kinder, auch ich, als ich klein war, stehen auf Edelsteine, Kristalle, Gold, Juwelen, Sachen, die wertvoll sind. Wenn du zu einem Kind, auch zu mir, als ich klein war, gesagt hast, hey, das ist wertvoll, dann stehst du da und sagst, oh, wertvoll. Ja, also erstens, oh, das ist wertvoll und zweitens, das muss ich haben. Und optimalerweise habe ich davon ganz viel. Dann ist es besonders gut. Also das liegt schon in unserer Natur irgendwie. Und als ich Kind war, meine Oma hatte so Ketten gehabt und da war irgendwas mit Bergkristall oder so mit dabei. Und sie hat gesagt, hey, das ist Bergkristall. Und ich dachte mir, das sind ja eigentlich nur so weiße Steinchen. Und dann habe ich einen Kieshaufen entdeckt und habe festgestellt, in diesem Kieshaufen gibt es jede Menge weiße Steinchen. Also habe ich mich eines Nachmittags hingesetzt mit meinem Eimerchen und habe angefangen, diesen Kieshaufen zu sortieren in weiße Steinchen, Edelsteine kostbar teuer und andere Steine. Und ich habe das für ein Kind relativ lang gemacht, was vielleicht einfach zeigt, dass der BWLer in mir doch tiefer ist, als ich dachte. Und kam dann mit meinen Schätzen nach Hause, habe erzählt, das sind Kristalle. Das ist wertvoll. Ich weiß nicht genau, wie es war, aber ich weiß, dass mir irgendein Erwachsener erklärt hat, dass es Kieselsteine sind, dass die nicht wertvoll sind, dass wir nicht reich sind, dass wir uns nichts dafür kaufen können. Ja, genau, meine schwäbische Herkunft. Es war sehr ernüchternd zu hören, dass das, was ich so eifrig gesammelt habe, zu nichts nütze war. Dass ich gerade zurückgehen konnte, das wieder auf den Haufen draufkippen und fertig. Ich wünsche mir für euch und ich wünsche mir für mich, dass wir am Ende unseres Lebens nicht dastehen und zurückgucken und uns fragen, hey, was habe ich mit meinem Leben eigentlich gemacht? Und dann sagen, ich habe nur Kieselsteine gesammelt. Ich habe 1000 Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, oh, die sind aber toll, das ist aber toll, das muss ich aber haben. Ja, ich brauche unbedingt ein größeres Auto. Ich muss dringend ein größeres Haus haben. Ja, wenn ich nicht diese Reise getan habe, dann ist mein Leben vorbei. Wenn ich nicht mit dem befreundet war, dann gilt ich nichts. Wenn ich nicht diese Klamotten getragen habe, dann bin ich nichts wert. Wenn ich nicht jene Karriere gemacht habe, dann stimmt was mit mir nicht. Ja, wir haben alle solche Ideen, was wir denken, boah, das ist aber wertvoll. Und am Ende des Tages werden wir dastehen. Und ich glaube, bei vielen Dingen, wo du und ich, und es trifft mich ganz, 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 ganz arg, wo ich denke, boah, das muss ich haben, das wird mein Leben verbessern, sehr verbessern, wird Gott sagen, hey, das ist ein Kieselstein. Das ist zu nichts Nütze. Deswegen habt ihr eine Aufgabe für diese Woche. Nicht, dass ihr sagt, ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Ich möchte euch einladen, wenn du, oder erste Aufgabe, lese nochmal 1. Korinther 15, 50 bis 58 durch und verdau das für dich selber, dass Paulus sagt, du sollst dich unaufhörlich und mit ganzer Kraft in die Sache des Herrn einsetzen. Das ist dein Weg. Deswegen sind wir noch auf Erden. Wir sind hier, um noch Gottes Reich zu bauen, bis er wiederkommt. Sonst gibt es keinen Grund, warum wir da sind. Weil es wird sehr viel schöner sein, bei dem Herrn zu sein. Und dann, wenn du bete morgens, wie kann ich mich heute mit ganzer Kraft für dich, Herr, einsetzen? Frag das. Wie kann ich mich heute mit ganzer Kraft für dich, Herr, einsetzen? Und abends, nimm dir 2 Minuten und guck über deinen Tag zurück und frag dich, inwieweit habe ich das, was ich heute getan habe, für den Herrn getan? Ich glaube, es ist heilsam und ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir da immer wieder neu draufblicken und uns hinterfragen, geht mein Leben wirklich den Weg, den es gehen soll? Oder laufe ich eigentlich regelmäßig irgendwo links und rechts zur Seite raus? Du weißt nicht, wie lange du lebst. Aber nicht die Länge an Jahren ist entscheidend, wie lange wir hier sind, sondern es ist entscheidend, ja, bin ich ein lebendiges Licht für Jesus Christus? Bringe ich ihm Ehre? Ist das Ziel meines Lebens, Gott zu ehren? Oder bin ich für meine Ehre zuständig? Und es ist egal, wie viele Jahre das letztendlich sind.